Egoismus. Egoismus in der Erscheinungsweise der Leidenschaft erzeugt zwei Arten von Sinnen. Die Sinne, um Wissen zu erwerben, und die Sinne der Handlung. Die Sinne der Handlung wiederum sind von der Lebensenergie, Prana, abhängig, und die Sinne zur Aufnahme von Wissen sind von der Intelligenz abhängig. Erläuterung. Es ist in den vorangegangenen Versen erklärt worden, dass der Geist ein Erzeugnis des Egos in Tugend und dass die Funktion des Geistes je nach den Wünschen Annahme und Ablehnung ist. Hier nun heißt es, dass Intelligenz ein Produkt des Egos in Leidenschaft ist. Das ist der Unterschied zwischen dem Geist und der Intelligenz. Der Geist ist ein Produkt des Egoismus in Tugend und Intelligenz ist ein Produkt des Egoismus in Leidenschaft. Der Wunsch, etwas anzunehmen und etwas abzunehmen, ist ein sehr wichtiger Faktor des Geistes. Da der Geist ein Produkt der Erscheinungsweise der Tugend ist, kann er zu Krishna-Bewusstsein umgewandelt werden, wenn er auf den Herrn des Geistes, Aniruddha, gerichtet wird. Narottam Das Thakur sagt, dass wir immer Wünsche haben. Wünsche können nicht ausgelöscht werden. Doch wenn wir unsere Wünsche dahingehend verändern, dass wir die höchste Persönlichkeit Gottes erfreuen wollen, ist das die Vollkommenheit des Lebens. Sobald man den Wunsch hat, die Masse der Natur zu beherrschen, wird der Wunsch von Materie verunreinigt. Wünsche müssen geläutert werden. Am Anfang muss dieser Läuterungsvorgang unter der Anweisung des spirituellen Meisters ausgeführt werden, da der spirituelle Meister weiß, wie die Wünsche des Schülers zu Krishna-Bewusstsein umgewandelt werden können. Was die Intelligenz betrifft, so heißt es hier eindeutig, dass sie ein Produkt des Egoismus in Leidenschaft ist. Durch Übung gelangt man auf die Stufe der Erscheinungsweise der Tugend. Und indem man den Geist der höchsten Persönlichkeit Gottes unterwirft oder ausgerichtet, wird man eine sehr große Persönlichkeit, ein Mahatma. In der Bhagavad Gita heißt es klar, Sa Mahatma Sudurava. Solch eine große Seele ist sehr selten. In diesem Vers ist deutlich gesagt, dass beide Arten von Sinnen, nämlich die Sinne, um Wissen zu erwerben und die Sinne, um zu handeln, Produkte des Egoismus in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind. Und weil die Sinnesorgane, um zu handeln und um Wissen zu erwerben, Energie benötigen, wird die Lebensenergie ebenfalls vom Egoismus in der Erscheinungsweise der Leidenschaft erzeugt. Wir können daher tatsächlich sehen, dass diejenigen, die sehr leidenschaftlich sind, sehr schnell mit Erfolg materielle Dinge erwerben. Es ist daher in den vedischen Schriften erwähnt, dass man, wenn man jemanden dazu ermuntern will, materielle Güter zu erwerben, ihn auch ermuntern soll, sich sexuell zu betätigen. Weil durch diese Tätigkeit die Erscheinungsweise der Leidenschaft vergrößert wird, die dann nötig ist, um materiellen Erfolg zu haben. Ein bedeutender Wirtschaftsforscher, Dr. Marshall, sagte einmal, dass der Antrieb für wirtschaftlichen Fortschritt die Erscheinungsweise der Leidenschaft, nee, so sagt es nicht, Sex ist, die mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft verbunden ist. Wir sehen, dass natürlicherweise diejenigen, die im sexuellen Leben verhaftet sind, auch materiell fortschreiten, da Sexualität oder leidenschaftliches Leben der Antrieb zum materiellen Fortschritt der Zivilisation ist. Für diejenigen, die spirituellen Fortschritt machen wollen, gibt es praktisch keine Erscheinungsweise der Leidenschaft. Nur die Erscheinungsweise der Tugend herrscht vor. Das wäre schön, wenn das so bei uns wäre. Und das ist das Ziel des Seminars, dass wir dort hinkommen. Wir finden, dass diejenigen, die im Krishna-Bewusstsein tätig sind, materiell gesehen in Armut leben mögen. Doch jemand, der Augen hat, kann sehen, wer höher steht. Obwohl es so scheint, als sei ein Mensch im Krishna-Bewusstsein materiell arm, ist er in Wirklichkeit nicht arm. Doch derjenige, der keinen Geschmack am Krishna-Bewusstsein hat und mit materiellen Gütern glücklich zu sein scheint, ist im Grunde arm. Menschen mit materiellem Bewusstsein sind sehr intelligent, wenn es darum geht, Dinge für materielle Bequemlichkeit zu entdecken. Doch sie haben keinen Zugang zum Verständnis der spirituellen Seele und des spirituellen Lebens. Denn da jemand im spirituellen Leben fortschreiten möchte, muss er auf die Ebene geläuterten Wunsches zurückkommen. Das heißt, des gereinigten Wunsches nach hingebungsvollem Dienst. Wie es im Narada Pancharatra heißt, nennt man die Betätigung im Dienst des Herrn mit im Krishna-Bewusstsein geläuterten Sinne reine Hingabe. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Themen unseres Menschseins sind sicherlich unsere Wünsche. Die Wünsche bestimmen unser ganzes Leben. Je nachdem, was ein Mensch sich wünscht, stark genug wünscht, wird er eine Stellung in dieser Welt einnehmen. Es ist sehr schwierig, die Wünsche zum Stillstand zu bringen. Wenn jemand materielle Wünsche hat und sie erfüllt, so wird bei der Erfüllung des einen Wunsches ein nächster Wunsch geboren. Ihr kennt vielleicht die alten griechischen Heldensagen von Günther Schwab aufgebracht. Da hat man so einen Kämpfer mit einem Schwert, der versucht, eine, wie heißen diese alten Schlangen nochmal? Mit H, glaube ich. Was? Eine Hydra zu töten. Das ist eine vierköpfige Schlange. Und es wird dann beschrieben, der Held kommt an und will diese vernichtende Schlange umbringen und haut ihr einen Kopf ab und in dem Augenblick sind schon wieder zwei nachgewachsen. Dann geht er zu dem Kopf nochmal, krach, und er hat vier Köpfe. Es vermehrt sich und vermehrt sich. So ist es auch mit den materiellen Wünschen, die uns plagen. Je mehr wir versuchen, sie zu erfüllen, desto stärker und vielfältiger werden sie. Deswegen haben verschiedene Menschen, die auf dem spirituellen Weg Fortschritte machen wollen, unterschiedliche Methoden entwickelt, diese Wünsche zu befriedigen. Also zum Stillstand zu bringen. Denn solange du noch materielle Wünsche befriedigen willst, musst du einen materiellen Körper annehmen, in dem es dir möglich ist, diese Wünsche zu erfüllen. Materielle Wünsche zu haben, ist sozusagen ein Stempel auf der Stirn. Ich bin ein Bewohner der materiellen Welt. Und zwar nicht nur für ein Leben, sondern für mehrere Leben. Mir fällt in diesem Zusammenhang ein Gespräch ein, das ich mit einem lieben Gottgeweihten, der aus Südindien stammt, hatte, Atmatattva Prabhu. Nicht unser Schweizer Atmatattva Prabhu, sondern das südindische, der mir von einem Transzendentalisten erzählte, den sogenannten Neumond-Baba, den Amavasya-Baba. Dieser Neumond-Baba trat auf die Bühne der Bekanntheit schon zu Beginn des 18. oder des 17. Jahrhunderts, soweit ich mich erinnern kann. Nee, sogar des 16. Jahrhunderts, I'm very sorry, des 16. Jahrhunderts. Und zwar war dort jemand, ein Landbesitzer beschäftigt auf der Elefantenjagd. Und da traf er einen Elefanten mit, es muss das 17. Jahrhundert gewesen sein, also ziemlich alt, also ich taumel hin und her. Gab es zum 17. Jahrhundert schon Gewehre? Ja, gerade eben, oder? Schon länger. Er traf also einen Elefanten, eine Elefantenkuh, die ein Junges mit sich führte, auf Elefantenjagd. Und die Elefantenkuh wurde tödlich verwundet und schrie ganz jämmerlich nach ihrem Jungen. Und in dem Augenblick kam also dieses kleine Elefantenkalb aus dem Wald heraus und ging zu der Mutter, versuchte zu trinken, aber die Mutter wand sich in Qualen und schrie. Und der Landbesitzer sah das, wie das kleine Elefantenkalb anfing zu weinen und wurde von Mitleid ergriffen und es tat ihm schrecklich leid, aber er konnte nichts tun. Die Elefantenkuh verendete in ihrem Herzensblut, was den Waldboden sumpfig machte. Und das Kalb wusste nicht, was zu tun war, rannte unschlüssig und weinend hin und her. Und der Landbesitzer, das war also eine wirklich intensive Szenerie, als plötzlich ein junger Mann aus dem Wald heraus trat, auf die Lichtung trat, hatte lange Haare, die verfilzt waren, einen starken, aber sehr schmalen Körper, also asketischen Körper, von ihm ging eine Art Licht aus. So nahm es der Landbesitzer jedenfalls in dem Augenblick wahr. Und missbilligend schaute dieser junge Sadhu oder Heilige den Landbesitzer an, der dort sein Mordwerk gemacht hatte, und legte dann kurz seine Hand auf die sterbende Elefantenkuh und schickte sich dann an, aus der Lichtung in den Wald zurückzugehen. In dem Augenblick, wo der Sadhu die Elefantenkuh berührte, ging ein Beben durch den Körper. Zuerst dachte der Landbesitzer, nur ist er endgültig tot, und er hat ihm sozusagen den Gnadentod gegeben. Aber das Beben wurde stärker und stärker. Es gab ein Blut in der Wunde und die Kugel kam raus und die Wunde schloss sich dann. Die Elefantenkuh stand auf, ganz ruhig und freudig. Das Elefantenkalb gesellte sich zur Mutter und sie zogen beide in den Wald und lebten freudig weiter. Der Landbesitzer sah das und sah den Sadhu, der dieses Wunder vollbracht hatte, und lief ihm hinterher und sagte: Halt, halt, ich bin ein Sünder. Bitte komme und reformiere mein Leben. Helf mir, ein neues Leben in Richtung einzuschlagen. Und der Sadhu sagte: Ja, du kannst mich den Amavasya-Baba nennen, den Neumond-Baba. Ich habe eine Bedingung: Wenn ich mit dir gehe, musst du eine große, dicke Kiste anfertigen. Und in dieser Kiste werde ich mich für einen ganzen Monat aufhalten und dann am Neumond, dann werde ich rauskommen. Und dann möchte ich eine Schüssel mit Reis haben. Den Rest der Zeit bin ich eingesperrt. Nachdem ich die Reisschüssel gegessen habe, gebe ich Darshan zu den Leuten, die etwas wissen wollen von mir. Der Landbesitzer war bereit, einen ganzen Bungalow zu bauen für den Amavasya Baba. Er hörte nur eine kleine Kiste, wo er drin so nehmen wollte. Andere Leute, andere Sitten, dachte er sich, und baute diese Box mit so dicken Schmieren. Der Amavasya Baba lebt bis heute in dieser Box. Er kommt einmal im Monat heraus, und in dieser Zeit hat ihn einmal ein Gottbruder von mir besucht. Der Gottbruder hat beschrieben, dass es eine lange Warteschlange gab vor dem Amavasya Baba, und dass vor ihm einer war, der zum Amavasya Baba sagte: Du, ich habe meinen Autoschlüssel. Mein Fahrschein beantragt. Wie nennt man Fahrschein? Führerschein sogar. Mein Führerschein beantragt im lokalen Amt, aber die sagten mir, das sei im Distriktamt da. So bin ich zum Distriktamt gegangen, aber die haben gesagt, es muss beim lokalen Amt schon angekommen sein. Was soll ich jetzt machen? Segne mich, dass ich meinen Führerschein kriege. Und so mein Gottbruder war gerade hinter dem, der Amavasya Baba wurde ganz sogar furiös. Das ist, glaube ich, eher italienisch, furioso. Also er würde, ihr wisst, furiös, ihr wisst, was das bedeutet. Er wurde also furiös und explodierte, sagte: Du Narr, hier sitze ich in der Box, gebe allen materiellen Wünschen auf, und dann kommst du mit so einem Pipifax zu mir. Geh zu deinem blöden lokalen Amt, du wirst sehen, es liegt inzwischen da. Er begann sich also und schickte also durch seine magische Kraft diesen verlorenen Führerschein dorthin. Der Amavasya Baba, also, das ist ein Eindruck. Und saß dann, diese Leute. Und dann kam der Devotee. Der Devotee sagte dann zu ihm: Mein lieber Amavasya Baba, er sah schon, der Sadhu war eine unglaublich aufgeladene Haltung, und du bist jetzt zornig, und da soll man das schnell machen, wenn man Sadhu trifft in der Stimmung. Ich bin von der Internationalen Gesellschaft für Krishna bewusst. Hm? Da will er noch was hier machen. Was ist denn das? Ja, die verbreiten das Sanatana Dharma um die ganze Welt. Ach! Die Westler sind zu sündig, die werden das niemals verstehen. Das wird irgendwie so eine halbseitige Hippie-Bewegung sein. Ja. Dann zeigte der Devotee, weil er wusste, dass diese mystische Kräfte hatte, ein Bild von Srila Prabhupada, hat ein Buch dabei. Und der Amavasya Baba sagte sofort: Oh, das ist ein Acharya, älter Acharya. Blätterte, er fing an, interessiert zu werden, und blätterte rum, und in dem Buch war ein Bild von den Devotees, die unter dem Pariser Eiffelturm chanten, so mit einer Chant-Prozession herumgehen. Und er sah die Gesichter der Devotees. Ich habe ein großes Vergehen gemacht. Und dann wurde er sehr glücklich und sagte: Sizigon, Italien, Tide, ja, das hat er nicht. Und sagte: Ja, in unseren Schriften wird vorausgesagt, dass eine große spirituelle Bewegung kommen wird und Sanatana Dharma um die ganze Welt verbreiten wird. Und das müsst ihr sein. Wunderbar, I'm very sorry, aber dieser Mann hat mich total aufgeregt. Und dann fing der Amavasya Baba plötzlich an zu klagen. Und da komme ich jetzt zum Thema. Der Devotee sprach zuerst, bei der Klage war das vorgeschoben: Warum lebst du eigentlich in der Box? Das interessiert mich. Der Amavasya Baba wurde sehr nachdenklich und sagte: Ich lebe in der Box, um frei von materiellen Wünschen zu werden. Denn ich weiß, ich werde wiedergeboren werden. Also war schon sehr, sehr alt, nicht 17. Jahrhundert, das ist nicht. die sind schon über 18. Der war sehr, sehr alt. Ich will nicht wiedergeboren werden und ich will deswegen versuchen, meine materiellen Wünsche zu kontrollieren, indem ich keine Sinnesobjekte mehr sehe. Ja, wie erfolgreich bist du, denn wo die Vase sehr interessiert? Nicht mehr erfolgreich. Sonst würde ich ja nicht zornig werden. Ich bin eben zornig geworden, weil dieser Mensch. Anyways. Ich würde ja nicht zornig werden, wenn ich frei werden würde vom materiellen Sein, vom materiellen Wünschen, wenn ich völlig losgelöst wäre. Es ist so schwer. Auch in der Box. Damit drückte der Amavasyavava ein wichtiges Dilemma aus. Ihr mögt nicht Amavasyavava sein. Wir mögen null, wir mögen keine Siddhis haben, mystischen Vollendungen. Doch, aber was wir haben, sind Wünsche, die immer nach Erfüllung drängen. Diese Wünsche werden von den materiellen Erscheinungsweisen der Natur, wie soll ich mich ausdrücken, gesteuert und beeinflusst. Und ich möchte euch ein bisschen von meiner Liste hier vorlesen, sodass wir ein bisschen mehr darüber hören. Ein Mensch, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, hat starke materielle Wünsche und unternimmt große Anstrengungen, um seine materiellen Ziele zu erreichen. Er ist sehr mutig, um diese Ziele zu erreichen und riskiert zum Teil sein Leben. Ich habe einen berühmten Bergsteiger eins erlebt, Reinhold Messner, der, um berühmt zu werden, nur mit zwei Armen Berge achselt, was er macht, ist, der tut so hammerähnliche Pieken in die Hände rein und piekt sich in den Fels rein und hangelt sich so nach oben. Wissen, hangeln? Sehr wagemütig, der ist bereit, sich fast umzubringen für seine materiellen Wünsche, berühmt zu werden. Und selbst bei, nun, was kriegen diese Menschen, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sind? Einen fürchterlichen Fluch. Selbst wenn sie Erfolg haben, bleiben sie weiterhin unzufrieden. Kennt ihr das aus eurem Leben? Ihr erreicht es. Und schon hat die Hydra ihren nächsten Kopf geboren und man wünscht sich das nächste. Die sind vom falschen Stolz getäuscht, solche Menschen. Und wenn sie beten, dann beten sie für materiellen Fortschritt. Lieber Gott, gebe mir ein Mercedes-Benz. Das steht jetzt nicht im Text. Sie glauben daran, dass wenn sie ihre Sinnesbefriedigung haben, dann sind sie zufrieden, sind äußerst kampflustig. Wollen gerne gerühmt werden. Und machen gerne andere lächerlich. Erscheinungsweise der Leidenschaft. Menschen, die von der Erscheinungsweise der Unwissenheit bedeckt sind, sind oft zornig. Wenn man sie um eine Spende bittet, sind sie geizig. Sie werden sehr leicht böse auf andere, haben eine Parasitenmentalität, nicht alles, was umsonst ist, da gehe ich hin, verstecken ihre Motive, neigen zur Heuchelung, Heuchelei und zur Ermüdung, beklagen sich oft, rutschen in Depressionen ein und haben vor allen möglichen Dingen Angst. Nun, Menschen dagegen, die in der Erscheinungsweise der Tugend, deren Geist von der Erscheinungsweise der Tugend erfüllt sind, haben folgende Eigenschaften. Wenn ihr Geist und ihre Sinne etwas Unheilsames wünschen, können sie sehr leicht den Geist und die Sinne kontrollieren. Sie sind tolerant, was andere betrifft, haben ein gutes Unterscheidungsvermögen, halten fest an dem, was ihre Pflicht ist und lassen sich nicht beirren, sprechen immer die Wahrheit, haben Mitgefühl. Wie Schiller Prabhupada hat einmal einmal ganz stürmisch seine Glocke geläutet. Was hat er getan, um seinen Servant zu holen?
Ständig von verschiedenen Erscheinungsweisen geritten.
Und dann sehen wir das Leben entsprechend der Brille, die uns die Erscheinungsweisen aufsetzen. Es war einmal ein Hund, der von der Welt hörte, die der Tempel aus 1000 Spiegeln genannt wurde. Er suchte lange und fand schließlich diesen Tempel, und als er hereinging, sah er 1000 Hunde, die ihn schwanzwedelnd begrüßten. Da lachte er, und er wurde von 1000 Hunden angelacht. Es war einmal ein anderer Hund, der ebenfalls in den Tempel der 1000 Spiegel kam. Da sah er 1000 Hunde, die ihn furchterfüllt anschauten. Seine Angst wurde noch verschärft. Er ging aggressiv an zu knurren, und es knurrte ihm aus 1000 Hunden entgegen. Da kniff er heulend den Schwanz zwischen die Beine und lief aus dem Tempel der 1000 Spiegel, um nie wieder zurückzukehren. Der eine Hund schaute durch die Erscheinungsweise der Tugend. Er war glücklich. Und die Welt kam ihm als ein glücklicher Ort wieder entgegen. Ein anderer schaute durch die Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft und war betrübt. Und so schaute ihm die Welt aufs Nächste so entgegen. Ihr könnt euer Leben gestalten, indem ihr mit der richtigen Erscheinungsweise Kontakt habt. Und ihr werdet das Leben viele Chancen im Leben einfach von vornherein ausschalten und vielleicht sogar wegwerfen, unbewusst, wenn ihr von der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft geprägt werdet. Prabhupada sagt in der Erläuterung, deshalb muss jemand, der tatsächlich die Absicht hat, im Krishna-Bewusstsein Fortschritt zu machen, diese drei Erscheinungsweisen transzendieren. Die Vorherrschaft einer bestimmten Erscheinungsweise in der Natur zeigt sich im Verhalten eines Menschen, in seinen Tätigkeiten, seinen Essgewohnheiten und so weiter. Doch wenn man gewillt ist, bitte eure ganze Konzentration auf diese Sektion, doch wenn man gewillt ist, kann man durch Übung die Erscheinungsweise der Tugend entwickeln und so die Erscheinungsweise der Unwissenheit und Leidenschaft besiegen. Trotz des Wirkens der Erscheinungsweisen kann man, wenn man entschlossen ist, mit der Erscheinungsweise der Tugend gesegnet werden. Und wenn man die Erscheinungsweise der Tugend dann transzendiert, kann man auf die Stufe reiner Tugend, die Vasudev-Stufe, erhoben werden. Auf dieser Stufe kann man die Wissenschaft von Gott verstehen. Die verschiedenen Tätigkeiten, die ein Mensch ausführt, gehen zu erkennen, in welcher dieser Erscheinungsweisen er sich befindet. So. Also, es ist wichtig, die Erscheinungsweise der Tugend zu entwickeln. Und dazu gibt es einen bestimmten Vorgang, den ich heute erläutern möchte. Prabhupada sagt, ich möchte aber vorher sagen, wie wichtig es ist, auf die Erscheinungsweise der Tugend zu kommen, wo man glücklich ist, erleuchtet im Inneren und zufrieden. Er sagt, ohne auf die Ebene von Sattva-Gun oder Tugend zu kommen, kann man keinen Fortschritt ins spirituelle Leben machen. Das ist eine Tatsache. Jetzt gibt er ein Beispiel aus unserer Schulzeit, genauso wie oder Unizeit, Universitätszeit, genauso wie jemand nur Jura studieren kann, wenn er Abitur hat. Diese Beschränkung ist da. Ohne Abitur, was wird er verstehen? Er muss das Abitur haben. In ähnlicher Weise muss man zunächst einmal auf die Ebene von Sattva-Guna kommen. In meiner Kindheit kann ich mich deutlich daran erinnern, wie ich sehr gerne Aufzüge fuhr. Besonders gerne Paternosters. Das waren solche, ich habe in Zürich schon mal darüber gesprochen, solche Kabinen, die hingen so wie so ein Rosenkranz. Also immer höher in ein Gebäude. Und wenn der Bürotag in diesen vierstöckigen Gebäuden begann, wurde auf den Knopf gedrückt und dann drehte sich dieser Paternoster. Und was man tat, ist, man stieg unten im ersten Stock ein und fuhr dann hoch und musste dann, kam dann zu dem Stock, wo man wollte, meinetwegen den fünften Stock, und wenn der so hoch kam, der hielt nicht an, dann musste man rechtzeitig, also man durfte nicht schlafen, schwuppdiwupp musste man sagen, und dann raussteigen. Also mit schwuppdiwupp ging es besser, also zumindest bei mir. Weil es war, man musste ziemlich genau das abpassen, nicht? Und so bin ich als Kind immer in dieses Bürogebäude gegangen und bin Paternoster gefahren. Dann ging den ganz nach oben, und wenn man oben ankommt, drehte sich das so, ging den ganz nach unten in den Keller, und da habe ich mich fürchterlich gegruselt und gebetet, und dann zack, ging es wieder auf der anderen Seite hoch, und ich habe den ganzen Tag damit verbracht. Dann bin ich schwuppdiwupp rausgeschwommen, dann einmal so die Treppen hochgegangen, und dann habe ich abgewartet, bis der richtige Augenblick kam, und dann schwuppdiwupp rein in die nächste, und dann und so weiter. Obwohl dies ein kindhaftes Erlebnis war, hat es mich doch gelehrt, dass man, wenn man in die richtige Kabine einsteigt, man nach oben kommt. So ist es auch im Leben. Wenn ihr in die richtige Erscheinungsweise reinsteigt, ist es wie ein Paternoster. Es bringt euch nach oben, zu einer hohen Ebene, wo das Bewusstsein klar ist, die Sinne sich von der Materie zurückziehen. Man erfährt Furchtlosigkeit in Mathe und Körper und Loslösung vom Geist. Der Geist kann noch so viel Quatsch reden, mach mal das, was man sagt, einfach in einer kultivierten Form. Nein, danke, ich habe etwas Besseres. So, diese Erscheinungsweise der Tugend kann durch bestimmte Tätigkeiten entwickelt werden, die man tut. Und ich möchte jetzt vielleicht vier Devotis bitten, ganz schnell diese Blätter auszuteilen, mir vielleicht auch eins zu geben. Ja. Dass wir nicht zu lange verweilen. Dies ist eigentlich die, sagen wir mal, ich habe das extra abtippen lassen, damit wir, wenn wir diese, wenn jetzt diese Vorlesungsreihe verlassen, auch praktisch Hilfestellung haben, was wir genau tun können. Die Punkte, die in dieser Liste aufgeführt werden, sind Empfehlungen aus der Bhagavad Gita, aus dem 13. Kapitel 8 bis 12. Ich möchte euch unbedingt bitten, diese Erläuterung zu diesem Kapitel durchzulesen in eurer freien Zeit. Und sie sind entnommen aus der Sri Ishopanishad, Mantra 10, aus der Erläuterung. Diese Tätigkeiten, die da sind, befinden sich selber in der Erscheinungsweise der Tugend. Haben wir genug Zettel? Nein. Wer hat keinen Zettel bekommen? Oh, wirklich, wir haben aber 100 Kopien gemacht. Sind wir mehr als 100? Sofort, da sind nämlich noch Zettel, die verteilt werden. Keine Angst, wir werden da noch Zettel nachmachen, und morgen in der Morgenvorlesung könnt ihr dann gleich, bevor die Vorlesung anfängt, zu mir kommen, und dann gebe ich euch. Da waren noch viele, die sich gemeldet hatten auf der Seite. Ich würde noch einmal bitten, jetzt nochmal, dass ihr jetzt nochmal sagt, wie viele da sind. Also hier sind alle versorgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja, also würde ich sagen, vielleicht sogar 30. Nicht? Manche verlieren es vielleicht wieder, oder? Was passiert, was ist? Prinzip bei dieser Liste ist, Hare Krishna, was unbedingt zu verstehen ist, dass wir Tätigkeiten ausüben, die bereits einen bestimmten Gehalt haben, eine bestimmte Erscheinungsweise der Natur in sich haben, und dann werden diese Erscheinungsweise der Tugend, mit der wir so Gemeinschaft haben, in uns Leidenschaft und Unwissenheit, also Hilflosigkeit und ein Sklaven von Wünschen zu sein, das wird dadurch einfach ausgelöscht und aufgelöst. Der westlichen Psychologie ist diese wichtige Methode leider nicht bekannt. Ich denke, das müsste man müsste sofort alle psychotherapeutischen Beratungsstellen ausfindig machen und die Liste denen schicken, dann würden die echt was ihren Patienten mitgeben oder ihren den Ratsuchenden mitgeben. Denn man kann die, sagen wir mal, die Bedrängnis, die man verspürt, die Schwächen, die man empfindet, die kleinen privaten Neurosen, die man hat, nicht überwinden, indem man einfach darüber spricht und so weiter. Man muss etwas Praktisches tun, was die Wurzel dieser Übel ausmistet, nämlich man muss die Erscheinungsweise der Tugend kultivieren. Ich möchte jetzt Guru Shakti Prabhu, der eine sehr schöne, laute Stimme hat, bitten, einmal die erste Eigenschaft vorzulegen. Wir können sogar ein Mikrofon geben, dass wir das auch deutlich hören.
So, Punkt Nummer 1, soll ich vorlesen?
Bitte.
Demut. Man soll ein Mensch von feinem Wesen werden und lernen, anderen Gebühren Achtung zu erweisen.
Ja. In dem heutigen Text haben wir gelernt, wie falsches Ego eigentlich die Ursache für die Sinne ist und für unser Leben in dieser Welt. Also das Ego ist die Ursache für das materielle Leben. Wir müssen, um spirituelles Leben praktizieren, verstehen, dass zwischen uns und Gott der Berg des falschen Egos steht. Oder sagen wir mal, die Grenze des falschen Egos liegt. Und wir können diese Grenze nur überwinden, wenn wir ein Visa haben. Nicht, wenn ihr in manche Länder, Serbien zum Beispiel, da brauchen deutsche Staatsangehörige ein Visa. Du wirst ganz entschieden abgewiesen an der Grenze nach Serbien, wenn du dieses Visa nicht hast. So ist es auch in der spirituellen Welt. Wenn du in die spirituelle Welt kommen willst, brauchst du ein Visa. Das heißt Demut. Das wird sehr genau getestet. Ist diese Person demütig? Nur dann kannst du in die spirituelle Welt kommen. Und Demut kann man kultivieren, das wird hier sehr schön von Srila Prabhupada erläutert, indem man andere gebührende Achtung erweist. Lernt es einfach mal im Umgang mit anderen achtungsvoll zu sein. Nicht, dass man immer, wie es die materielle Wertvorstellung ist, die anderen, sagen wir mal, sich über die anderen stellen wird. Ihr werdet merken, dass ihr unglaublich viele Freunde gewinnt, dass ihr euer Leben plötzlich, dass da ein Vorhang aufgeht, eine Grenze überquert wird durch diese göttliche oder tugendhafte Eigenschaft der Demut. Gut. Damit haben wir 10 von 9 erreicht. Ich werde morgen noch ein bisschen Philosophie machen und dann die Liste mit euch durchgehen. Ich möchte euch aber bitten, als kleine Hausarbeit, wenn die Zeit da ist, ich weiß, es gibt viele hochinteressante Seminare und wahrscheinlich geht es euch wie mir, jede Minute ist vollgefüllt mit durchaus anspruchsvollen Tätigkeiten. Wenn ihr es nicht schafft, ist es auch. Du hast erwähnt, dass man in der Erscheinungsweise der Tugend sehr leicht die Nein-Danke zu materiellen Wünschen sein kann. Ich habe die Bodhis gestern gesprochen, die viele dieser Punkte, die empfohlen werden, ausprobiert haben, aber es hat noch nicht funktioniert. Was könntest du dazu sagen? Ich möchte diese Frage auf heute Abend verschieben. Heute Abend werden wir Dynamit gegen den Berg der Unzulänglichkeiten austeilen. Das werden wir zünden es wird etwas passieren. Na, heute Abend, heute ist der Transformationsabend, wo ich darüber sprechen werde. Es geht um das Geheimnis für spirituellen Fortschritt. Heute Abend ist der Schlüssel. In der Theorie und in der Praxis. Auf beiden Ebenen wird es gemacht. Was da wohl sein wird. Jetzt fragen sich schon, ich gucke mal Punkt für Punkt nach, was das ist. Vielleicht komme ich nicht, wenn ich hier über irgendein exklusives Material gearbeitet werde. Ja, heute Abend ist was ganz Besonderes. Du bist mir nicht böse, aber ich würde den vorweggreifen und dann würde eine gewisse Spannung erst am Abend, also nicht da sein, aber der würde auch dann gespannt genug sein. Dann. Patrick. Ja? Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, Patrick, wie wird man demütig? Und die Antwort, die er sagt, ist, indem man demütig ist. Mit anderen Worten, ich mag nicht so demütig sein und mag das einfach probieren, Achtung zu erweisen. Das sind mit anderen Worten machtvolle Praktiken, die selbst wenn sie unzugänglich oder unzureichend ausgeführt werden, anfangen, ihre Wirkung zu zeigen. Ich möchte euch eine andere Frage stellen. Wie gewinnt man einen Freund? Indem man einfach ein Freund ist. Das könnt ihr mal praktizieren. Hier auf dem Ferienlager sind bestimmt viele, die einen sympathisch wirken, auf Anhieb, kann man sofort sagen. Seid einfach freundlich. Geht zum Beispiel in den Shop rein und sucht ein Geschenk aus und gibt einfach ein Geschenk. Ihr werdet sehen, was passiert. Plötzlich kommt von dem anderen, wie ist es für mich? Mir ist das gestern so gegangen, ich ging in den Shop, ich bekam ehrlich gesagt vom Shopinhaber ein Geschenk und so fort. Ist mir das Herz aufgegangen, ich wusste gar nicht, was? Ich hab's doch gar nicht verdient. Und er hat zwei Superdosen gekriegt und so weiter. Nee, es gibt bestimmte Dinge, die du tust. Wenn du die tust, wirkt das. Zum Beispiel, du hast über Loslösung gesprochen. Man soll nicht an mehr, lest mal Punkt 13, brauche ich bitte nicht, loslösen. Man soll nicht an mehr Dingen hängen, als an den für spirituellen Fortschritt erforderlichen Lebensnotwendigkeiten. Ich muss dir ehrlich gestehen, Patrick, ich war, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam, angehaftet wie nur irgendwas an Rumkugeln. Wenn das irgendwie, wenn Malini das geliebt hat, auf nach den regulierenden Prinzipien herzustellen, würde ich unter Umständen also ein wahres Gesicht zeigen. Also Rumkugeln, das war, also ich konnte mich da nicht zurückhalten, ehrlich gesagt. Und nur als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, wusste ich, das ist eine meiner Achillesfersen, Rumkugeln, da ist nämlich Rum drin. Das wird gemacht, indem man alle Tortenreste nimmt, der Konditor, das mengt man so zusammen, das ist so richtig schön tranassisch dann, und dann wird ein Schuss Rum, damit die Sachen, die vielleicht schon verwest sind, und wenn es gerollt in so Schokoladensplitter, nicht, damit es zivilisiert aussieht. Und das war einfach Tama und Raja war da drin. Nicht? Das war die absolute Geschmacksmischung für meine Wellenlänge damals. Und ich wusste, das wird eine ernsthafte Schwierigkeit für mich sein, diese Rumkugeln da. Besonders von der einen Konditorei. Aber ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe einfach gesehen, was ist für spirituellen Fortschritt erforderlich und habe dann einfach mit an der Konditorei vorbeigegangen mit einem lauten Nein, danke, habe ich in die Tür geschrien. Und ich wusste nicht, was los war. Aber ich bin einfach vorbei. Und am nächsten, und als ich das getan hatte, hatte ich am Abend ein Siegesgefühl in mir. Ich wurde bestätigt. Wenn man ein bisschen anfängt mit der Loslösung, das ist doch ein freudiges Thema. Wenn man also ein bisschen, nein, das ist nicht schrecklich, glaubt mir, wenn man ein bisschen so mit kleinen Dingen anfängt, vielleicht ist Rumkugel zu schwierig am Anfang, aber da muss man schon ganz schön entschlossen sein. Wenn du ein bisschen anfängst, mit so Kleinigkeiten, die du tust, dann wirst du sehen, dass du dich langsam auf der im Paternoster befindest, der dich zur Erscheinungsweise der Tugend hinführt, wo du dann Kraft gewinnst. Der Fehler, den viele neue Devotees machen mit dem Begriff Loslösung, ist, die nehmen sich zu große Brocken auf einmal vor. Wisst ihr, wie man mehr und mehr Loslösung praktiziert? Man muss mit den kleinen Dingen anfangen. In diesem Zusammenhang möchte ich das Beispiel von Herrn Patel erzählen. Herr Patel war ein Schwächling und dachte sich, ich muss stärker werden. Und so nahm er sich eine totale Kraftübung vor, die aber wirkte. Er trug jeden Tag ein Bullenkalb die Treppe hoch. Und ihr wisst, was das bedeutet. Der Bulle, die werden ziemlich schnell, so nach 2 Jahren, 1,5 Jahren, sind die schon ganz schön groß gewachsen. Die wachsen relativ schnell. Aber weil er jeden Tag praktisch fast ein paar Gramm mehr trug, nämlich so viel, wie der Bulle, das Bullenkalb schwerer geworden war, wurde er nach 1,5 Jahren, dann musste er den Versuch, oder 2 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, den Versuch unterbrechen, weil er zu schnell, also zu groß geworden war. Aber das reichte. Genauso ist es mit der Loslösung. Wenn du mit kleinen Dingen anfängst, gewinnst du Kraft. Die Kraft der Entschlossenheit. Die Loslösung von, sagen wir mal, den Dingen, die in der Erscheinungsweise der Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit sind. Das ist ja nicht eine Tortur. Du praktizierst, du nimmst ja die Dinge gleichzeitig an, die in der Erscheinungsweise der Tugend sind. Zum Beispiel hörst du statt I want to kill you, yeah, 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 I want to kill you, yeah, yeah, yeah. Ein neuer Hit von der Brutalo Band. Statt das zu hören, hörst du ja, da, 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 da. Nicht? Vielleicht mit schon Sitar klingen oder einer baulichen Flöte. Wir haben jetzt vor, eine neue Produktion. Wir wollen Musik machen, die auch westlich ist. Piano-Musik, Synthesizer-Musik, die also in der Erscheinungsweise der Tugend ist, die beruhigt. Und dazu den Maha-Mantra. Weil wir wissen, dass viele Musikbegeisterte da sind. Es ist ein Projekt, das in der Planungsphase ist. Es ist unter der Leitung von Tunga Vidya, ich bin hier der Berater, und Manu, der dort am Mischpult ist. Das ist eine große Notwendigkeit, die wir gesehen haben, wo man einfach sitzt und dann öffnen sich plötzlich die guten Emotionen, man vergibt und verzeiht und wird glücklich und so, nicht? Aber eben Zafarun unbedingt mit Transzendenz da. Das ist unser Plan jetzt. Also, indem du die Dinge aus der Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit fallen lässt, Patrick, den Bierkruch solltest du austauschen gegen den Lassikrug. Da entwickelst du die Erscheinungsweise der Tugend. Ist ja nicht trockene Loslöser. mit dieser Welt beschäftigt haben, von Kneipen und so wissen, was gemeint ist mit trocken. Das ist nicht trockene Loslösung. Ja, gut. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Ich werde morgen versuchen, mehr Raum zum Fragen zu geben, denn in den beiden gegebenen Vorlesungen, auch heute, musste ich erst noch ein paar Prinzipien etablieren, aber wir kommen jetzt zu der Praxis morgen. Ich danke euch sehr, ihr seid ein sehr ermutigendes Publikum. Ich wünsche euch einen wunderschönen Seminartag. Krishnachandra sehe ich im Augenblick doch. Musst du noch, oder machst du noch, oder Rajavidya macht noch Ansagen, bitte noch hier bleiben. Gibt uns eine Orientierung durch den Tag. Shila Prabhupada ki jai, Sisi Go Nitai ki jai, Go Premanandi jai.